ein sehr, sehr schönes Thema jetzt gleich vor uns. Um diese Begierde zu entwickeln, die Bhaktivinoda Thakur vorschlägt, dass man nämlich alles andere aufgibt, nur um Krishna zufriedenzustellen und Krishnas Lotusfüße zu erreichen, ist es sehr, sehr wichtig, darüber zu meditieren, wieso Krishna es wert ist, dass wir uns ihm hingeben. Ich möchte euch einmal fragen, ich möchte euch einmal bitten, euch an euren Nachbarn zu wenden und über eine wichtige Frage zu diskutieren. Wenn jetzt noch nicht gleich, ich sage euch erstmal wie. Was könntest du für Gründe in deinem Leben finden, dich ganz und gar auf Krishna zu konzentrieren und sich ihm hinzugeben und völlig zu ergeben? Denn Bhakti Vinod Thakur hat ja erwähnt, wenn du wirklich Krishnas Namen und Herrlichkeiten chanten möchtest, dann mache alles, um die nötigen Qualifikationen zu erwerben. Und er spricht von 4 Qualifikationen: Demut, Mitgefühl anderen gegenüber, Respekt anderen gegenüber und eine Gleichgültigkeit, was der eigene Ansehen betrifft, dass man aufhört, gelobt werden zu wollen. Das sind harte Anforderungen, die an uns gemacht werden. Immer demütig zu sein, wirklich anderen mit Mitgefühlen zu begegnen und ihnen zu dienen, anderen respektvoll gegenüber zu sein, nichts zurückzuerwarten. Das ist die Qualifikation, die ich entwickeln muss, um zu Krishna zu kommen. Ich meine, da muss ja Krishna wirklich das wert sein, dass ich mich ihm total hingebe und mich total an ihn wende. Ich möchte dich jetzt einmal, euch jetzt bitten, eure erstmal die Votipares zu bilden. Ich sage euch dann gleich noch was dazu. Sucht euch bitte einen Partner aus. Es ist ganz gut, während des Seminars nicht immer mit den Leuten zusammenspricht, mit denen ihr ohnehin schon zusammenspricht. Die Gefahr ist dabei, dass man über andere Dinge spricht, was noch auf der Einkaufsliste ist, was man noch vergessen hat. Oder dass man aus Rücksicht sagt, dieses Thema können wir nicht angehen, weil der andere da seine noch am Lernen ist, wenn wir mal so sagen. Wenn es für euch aber angenehmer ist, euch an die gewohnten Gesprächspartner zu wenden, könnt ihr selbstverständlich das auch machen. Da ist überhaupt gar kein Zwang. Haribol, Ramananda ist sehr, das ist ein kommunikativer Mensch, das ist endlich mal Freude. Jetzt ist die Aufgabe, bitte sprecht darüber, was könnt ihr in eurem Herzen als einen Grund finden, euch Krishna ganz hinzugeben? Selbst wenn ihr das jetzt noch nicht tut, das ist ja egal. Also wir sind ja dabei zu praktizieren und wir wollen dem spirituellen Ziel nahe kommen. Wir sind jetzt vielleicht noch nicht alle vollkommen. No problem. Das ist ganz menschlich und natürlich. Aber was könntest du für einen Grund darin sehen, Krishna dich ganz hinzugeben? Bitte sprecht darüber. Unser Musikmeister wird eine entsprechende schöne Musik, vielleicht eine Flötenmusik anmachen. So, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen voneinander erfahren und lernen. Das ist meines Erachtens auch ein sehr wichtiger Aspekt eines solchen Seminars, dass man Austausch miteinander hat und sich somit ein bisschen, wie soll ich mich ausdrücken, voneinander lernen kann. Nachdem Bhaktivinoda Thakur, oder nachdem das Bhajan Rahasya zunächst einmal gesagt hat, tu alles, um Krishna zu erreichen, mit anderen Worten, gebe dein falsches Ego mach da ein Zeichen drauf, wie die Holzfäller, dass es bald umgehauen wird. Wenn du demütig wärst, wenn du voller Mitgefühl bist, wenn du anderen Respekt darbringst und wenn du dich nicht mehr abhängig machst davon, dass du geehrt wirst, dann hast du auf dein falsches Ego das Kreuz gelegt. Bald kommen die Holzfäller und es wird umgehackt. Haribo. Könnt ihr das Bild verstehen? Ne? Wenn ein Holzfäller durch den Wald geht, dann sagt dieser Baum, der soll in ein IKEA-Möbel verwandt werden. Und dann tut er ein Kreuz darauf und so. He has marked the tree for destruction. Er hat ein Zeichen des Fällens auf den Baum gelegt. So, wenn man demütig, wenn man praktiziert, indem man diese vier Dinge macht, dann wird bald, erstmal wird das Ego ein bisschen aufbrausen und dann wird es gefällt werden. Hare Krishna. Dann geht es weiter, das, also diese Verse, die dann gewählt werden, ist, dass man Zuflucht suchen sollte bei Krishna, sich frei machen sollte von der Identifizierung mit dem Körper. Es werden Verse angegeben, die einem helfen, tolerant zu werden und anderen Respekt zu bringen. Aber schließlich wird dann im Text 6 gesagt, warum es sich lohnt, sich Krishna hinzugeben. Diese Thematik habt ihr eben diskutiert. Bhaktivinoda Thakur bringt in das Bhajan Rahasya einen König hinein, in dessen Worten er sprechen lässt. Er lässt den König sprechen. Dieser König heißt Kula Shikar. Krishna Kila Satgatir Vi Tadita Krishna Yatasmai Nama. Krishna ist der spirituelle Meister der drei Welten. Nicht? Manchmal überlegen wir uns so die Frage des Gurus. Die Schöpfung des Universums hat ihren Ursprung in Krishna. Und wenn das Universum vernichtet wird, löst es sich auf nur in Krishna. Die gesamte Schöpfung wird getragen von Krishna und liegt in Krishna. Und alle Lebewesen sind deswegen seine Diener. Krishna ist es, der das letztendliche Lebensziel seinen Devotees gibt. Habt deswegen volles Vertrauen in Krishna. O Devotees, habt volles Vertrauen in Krishna. Bhaktivinoda Thakur lehnt sich förmlich aus den Seiten des Bhajan Rahasyas in seiner letzten Äußerung. Er sagt, ihr habt alle nur Geburt genommen, um eure Liebe und Hingabe Krishna darzubringen. Ohne Hingabe zu Krishna ist die ganze Welt nichts aus als eine Lebenslüge. Hare Krishna. Deutliche Sprache, ne? Wenn man das so liest, wenn man Bhajan macht, ja, das spricht zu einem. Ihr merkt, das sind Texte, die man während des Chantens ab und an liest und die einem helfen, beim Chanten die richtige Ausrichtung im Geiste zu bekommen. Sodass wir den heiligen Namen chanten und dabei an Krishna denken und bei Krishna Zuflucht suchen. So sind diese Texte zu sehen. So ist auch dann, dass wenn der Gottgeweihte chantet, liest er ab und an diese Verse, die ihm die Einstellung geben, zu Krishna eine liebevolle Haltung zu machen. Und schließlich ruft der Devotee beim Chanten in den Worten von König Kula Shikar singt einen Text, den ich gleich mit euch zusammen singen möchte. Ramananda, unser Soundman, hat den schon vorbereitet. Ich möchte euch aber vorher noch einmal wirklich den Kula Shikar vorstellen. Denn der König Kula Shikar taucht hier auf in diesem Bhajan Leitbuch aus einem ganz bestimmten Grund. Er ist ein Mensch, der zu großen weltlichen Ehren gekommen ist, ein wohlhabender König in Südindien. An irgendeiner Lebensstufe lud er sehr zum Leidwesen seiner Minister Vaishnavas ein, Geweihte Krishnas, mit denen er bald den ganzen Tag verbrachte, um Krishna Katha, Erzählungen über Krishna zu hören. Der König regierte also nicht mehr so viel, sondern hörte über Krishna. Er zog sich zurück. Nun, die Minister dachten sich, unser König nimmt eine weiche Lebensrichtung auf. Als König muss er aber eine gewisse Härte haben. Deswegen müssen wir ihn irgendwie diese Vaishnavas verleiden. Und was die Taten waren, die Minister entwendeten aus der königlichen Schatzkammer das kostbarste aller. Dieses Haus wird überwacht Schleichdieben. Nicht? Die sich vor Einschleichdieben, die sich hier einschleichen. Nicht? So hat er also gesagt, die Vaishnavas sind Einschleichdiebe, die hier unter einem Vorwand kommen. Man sieht doch, sie sind Bettler, sie haben doch Löcher im Hemd. Sie werden bestimmt sich an der Schatzkammer vertan haben. Und es wurde eine Polizeidelegation in die Schatzkammer geschickt. Und die fanden heraus, dass Königsjuwel fehlte. Als König Kulashekar hörte, dass die Vaishnavas, die zu ihm gekommen waren, um ihn über Krishna zu erzählen, verdächtigt wurden, Einschleichdiebe zu sein, sagte er, ein Gottesurteil soll darüber entscheiden, was diese Vaishnavas sind. Ich werde in einen Tonkrug hineinfassen, in dem eine tödlich giftige Königskobra liegt. Wenn die Königskobra mich beißt, dann sind die Vaishnavas Einschleichdiebe. Wenn die Königskobra mich nicht beißt, dann sind die Vaishnavas keine Einschleichdiebe, sondern meine Minister sind Einschleichdiebe. Britta ist total schockiert. Wie wird das enden? Es wurde also eine besonders giftige, hochnervöse Königskobra gebracht, die in den Tonkrug reingebracht wurde. Und es war klar, die war so bitter, wenn die nur einfach nur ein angepustet wurde, würde sie schon bereit sein, den Puster zu töten. König Kulashekar sagte, jetzt soll Krishna entscheiden. Tat seine Hand herein und holte die Hand heraus und da wendete sich die Königskobra um seine Hand, war da ganz friedlich und turnerisch wertvoll, also akrobatisch drum geweht und das Volk jubelte und die Minister bekamen rote Köpfe. Einmal, der König Kulashekar lebte so in der Krishna-Wirklichkeit, dass es ein großes Problem gab. Er ließ sich nämlich immer morgens das Ramayana vorlesen, die Taten Ramas. Und er kam dann zu der Stelle, wo Rama allein gegen ein Heer von 10.000 Dämonen kämpfte. Als er dazu kam, als das vorgelesen wurde, sprang er auf und rief ganz laut aus, Rama, ich komme dir zur Hilfe mit meiner Armee. Er erteilte Befehle an seine Generäle und Kommandeure, die in kürzester Zeit die Armee mobilisierten und dann zog die ganze Armee in Richtung von diesem Wald, um Rama beizustehen. So vertieft war der. So, das Heer musste also dem obersten Befehlshaber folgen, dem König. Sie kamen zu dem, sie marschierten also und die Minister dachten sich, oh, wie können wir das nur lösen? Und sie beschickten dann einen beritteten Boten voraus, der dem Heer entgegenritt und atemlos dem Heer sagte, es ist nicht mehr nötig, in den Dschungel zu ziehen. Rama hat bereits alle Dämonen eigenhändig befreit. Der König ließ anhalten, dachte wirklich. Aber er prüfte das denn und las im Ramayan weiter und da stand tatsächlich, dass Rama alle Dämonen getötet hatte. Nun wurde also das ist ein wunderschönes Lila. Ich erzähle das so gerne. Für jemanden, um jemanden zu zeigen, der echt vertieft ist in Krishna. Nun wurde also weiter, dem Brahmana wurde also gesagt, der dem König Kulashekar das Ramayana vortrug, er sollte bloß nicht lesen, wenn Rama gegen Ravana und sein gesamtes Heer antreten würde. So, der Brahmana las also ganz brav weiter und ließ alles aus, was also zur Mobilisierung der Armee wieder führen könnte. Aber einmal war er krank. Verdauungsstörung. Und so hat er seinen Sohn gebeten, das Ramayana vorzutragen. Hat ihm allerdings nie diese Warnung gegeben. Und so kam der Sohn zu irgendeiner militärischen Szene und wieder zog Kulashekar die ganze Armee zusammen und ging diesmal zum Indischen Ozean und verfiel so in Liebe zu Lord Rama, dass er der Armee an ihr vorbeistürzte, als er den Ozean sah und sich in den Ozean stürzte, in dem Versuch zur Insel Lanka zu kommen, wo eben dieser Entscheidungskampf ausgetragen wurde. Und im Ozean, so heißt es, ging er dann unter aufgrund seiner Rüstung. Da ist dann Rama selber erschienen im Ozean und hat den bewusstlosen König, seinen Devotee, aus dem Ozean getragen und auf Land gelegt. Hare Krishna. König Kulashekar ki. Ja, so ein liebevoller Austausch zwischen dem Herrn und seinem Devotee. Und dieser König Kulashekar wird jetzt vom Bhaktivinoda ein zweites Mal zitiert. Ich glaube, ihr seht, das Bhajan Rahasya ist nicht für seichte Praxis, sondern für intensive Praxis gedacht. Dieser Text ist eines der Lieblingstexte von meinem spirituellen Meister gewesen. Ich habe Srila Prabhupada einmal selber mit großer berührter Stimme und mit Tränen in den Augen diesen Text rezitieren sehen. Und wir haben uns vorgenommen, euch einmal den Text jetzt vorzuspielen in Prabhupads eigener Sprache. Ich hatte das mal in Goloka Dham gemacht. Den Devotees hat es so gut gefallen. Ihr könnt schon mal auf Ritchies wunderbare Handschrift schauen. Der hat das nämlich aufgeschrieben und euch ein bisschen mit dem Versmaß vertraut machen, sodass wir dann zusammen diesen Vers chanten werden mit Prabhupada. Aber jetzt hören wir einfach nur zu.
अद्दैव विशतु मे मानसराय हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते.
Die Übersetzung ist: Mein lieber Krishna, möge der Schwan meines Geistes in die Stängel deiner Lotusfüße eingehen, von diesem Tag an. Denn wenn die Zeit kommt, wo die Lebensenergie meinen Körper verlässt, wird meine Kehle so verschnürt sein. Es wird Schleim in der Kehle geben, Luft und Gallenflüssigkeit. Wie soll ich dann im Augenblick meines Todes an dich denken? Deswegen, Krishna, bitte lass den Schwan meines Geistes sofort zu deinen Lotusfüßen kommen. Von diesem Tag an. Wir werden nochmal das hören und dann zusammen chanten. Wir wollen den Text lernen heute.
पदपं कजपन्यरान्तं Adyaiva visatume manasarajahansam Prana prana samaye kakvata vittham Kanthavarodhana vidho smaranam kutaste.
Ich chante jetzt mal vor und dann können wir zusammen chanten. Krishna tvadiya padapangaja panjarantam. Ein bisschen höher. Krishna tvadiya padapangaja panjarantam. Krishna tvadiya padapangaja panjarantam. Adyeva me vishatu manasarajahansa Adyeva me vishatu manasarajahansa Prana prayana samaye kapavata pittai Prana prayana samaye kapavata pittai Kanthavarodhanavido smaranam kutaste Kanthavarodhanavido smaranam padaste. Eine andere Übersetzung, weil es wirklich ein ganz wichtiger Schlüsselvers ist. Die Tage meines Lebens sind gezählt. Ich vergeude meine Kräfte im täglichen materiellen Leben. Wenn nur mein Geist dich endlich verehren könnte, o Krishna. Ich bete, dass der Schwan meines Geistes sich in deinen Lotusfüßen verstrickt und immer im Ozean des spirituellen Entzückens schwimmt. Wenn dann die Zeit kommt, für mich meinen Körper zu verlassen, werden die Elemente meines Körpers wie Schleim, Luft und Gallenflüssigkeit meine Kehle blockieren. Mein Geist wird leiden und meine Zunge wird nicht in der Lage sein, deinen heiligen Namen richtig auszusprechen. Sollte ich in diesem Zustand sterben, wie könnte ich dann meinen innersten Wunsch erfüllen, dich zu erlangen? Yes. Bhaktivinoda Thakur bringt hier plötzlich in die Bhajan Rahasya Meditation einen Faktor hinein, der bei uns im Westen als ein Tabu gilt, nämlich der eigene Tod. Tod an und für sich wird in bunten Farben und oft auf den Leinwänden und in den Fernsehapparaturen der Menschen gezeigt. Aber der eigene Tod oder die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod ist etwas, was verdrängt wird, weil es etwas so, sagen wir mal, Erschütterndes für den selbstherrlichen Menschen, der in seiner Hybris lebt, ist, dass er sich damit nicht konfrontieren will. Hier wird dieses Tabu direkt vor den Bhajan-Praktizierenden gebracht. Es wird gesagt, du wirst einmal sterben. Du wirst nicht in der Lage sein, richtig zu chanten zu der Zeit. Schleim wird dir die Kehle hochsteigen und dein Geist wird so aufgebracht und aufgewühlt, dass es wahrscheinlich schwierig für dich ist, an Krishna zu denken oder seinen heiligen Namen zu chanten. Deswegen, o Mensch, sei demütig und bescheiden und denke jetzt daran, dass du jetzt deinen Geist auf Krishna richtest. Ich weiß, wenn ich in Indien predige, kommen immer viele, kommen die Menschen immer zu mir, oh, Swamiji, Swamiji, jetzt sind wir jung. Jetzt haben wir viel Vitalität und Energie. Wenn wir alt werden, dann dann werden wir an Krishna denken. Jetzt müssen wir erstmal uns ausleben. Es ist sicherlich richtig, dass wir die Erfahrungen, die wir brauchen, um zu lernen, machen müssen und deswegen nicht furchtsam an unser Leben herangehen, sondern mit Vitalität und einer inneren Neugierde und Bereitschaft zu lernen. Das ist richtig, sicher. Aber gerade weil du jetzt jung und kraftvoll bist, solltest du an Krishna denken. Denn jetzt kannst du es. Das ist die Logik. Jetzt kannst du den Geist fixieren und auch kontrollieren. Habt ihr schon mal gemerkt, dass man beim Chanten oft Bilder aus seiner Vergangenheit sieht? Unangenehme Gedanken sieht? Manchmal sogar in der heutigen Zeit, weil wir im Kali Yuga sind, direkt negative Gedanken für kurze Zeit mal hat? Es sind so wie ungewünschte Gäste, die plötzlich in unser Bewusstsein hineinbrechen. Einmal wurde Prabhupada gefragt, Prabhupada, wenn ich chante, denke ich manchmal so ein Quatsch. Was? Wie soll ich damit umgehen? Und hört euch bitte jetzt Prabhupads Antwort an. Ich finde sie total interessant und aufklärend. Prabhupada sagte, es ist die Überseele im Herzen, Hare Krishna, es ist die Überseele im Herzen, die uns dieses Bewusstsein gibt. Denn die Überseele im Herzen will uns die Möglichkeit geben, eine Wahl zu treffen. So hast du früher gelebt, so hast du dich früher aufgeführt, so hast du früher gedacht. Willst du noch immer so leben? Willst du noch immer so denken? Willst du dich noch immer so aufführen? Du hast die Wahl. Du kannst etwas anderes jetzt machen. Also wenn ihr beim Chanten von störenden Gedanken überwältigt werdet oder von einer Rastlosigkeit, gibt es ja auch manchmal, seid nicht verzweifelt, seid nicht verzagt, sondern trifft die bewusste Entscheidung, nein, ich möchte jetzt nicht rastlos sein, ich will mich fixieren auf das Chanten. Nein, ich möchte jetzt nicht negativ über jemand anderes denken oder negativ über eine Situation denken, ich möchte jetzt an Krishna denken. Hare Krishna, Hare Krishna. Und wenn ihr diese Wahl, wenn ihr die Muskeln eurer Wahlmöglichkeit, ja, wir haben die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen, richtig benutzt, werdet ihr bestimmt bald auf die Stufe kommen, richtig zu chanten. So, hier bringt Kula Shikhar einen Text zu uns. Er sagt, jetzt kannst du diese Wahl treffen. Jetzt bist du kraftvoll genug, deinen Geist umzulenken. Jetzt musst du praktizieren und üben. Krishna Tvadiya Padapankaja Panjarantam. Es klingt eigentlich wie ein Requiem, dieser Schloka. Nicht? Es ist eine wirklich schöne Ermutigung im Bhajan. Nachdem dieser Text gebracht wurde, werden dann einige andere Texte gebracht, die über die Demut eines Devotees gehen. Es gibt so richtige Verse, die ich hier nicht eingehend behandeln möchte. Ich möchte hier nur so die Struktur aufzeigen, die uns inspirieren zur Demut. Es gibt Gebete, wo wir uns demütig an Krishna wenden, zum Beispiel der hier. Nimajato nanto bhavanavantas Chirayame kulam ivasilapta Tvayapti laptang bhagavam nidanim Anutamang patram idam dayaya. Stellt euch den Praktizierenden vor, den Devotee, der chantet, oder euch selber, der sich in großer Demut an Krishna wendet. O unendlicher Herr, seit langer Zeit schon ertrinke ich in diesem Ozean des materiellen Lebens. Jetzt endlich habe ich die Küste gefunden. Dich. O Herr, heute habe ich dich gefunden. Und auch du, o Herr, hast heute einen perfekten Anwärter auf deine grundlose Barmherzigkeit gefunden, nämlich mich. Ich bin der perfekte Anwärter für grundlose Barmherzigkeit. So betet der Devotee mit großer inneren Bewegtheit, während er chantet. Ihr seht, inzwischen ist der Devotee nicht mehr im gleichgültigen Zustand. Der Devotee ist nicht mehr im Alltagsbewusstsein. Der Devotee hat von Devotees gehört, er hat von Einstellungen gehört, er hat vom Krishna-Lila gehört und er ist jetzt bewegt und bereit zur inneren Reise. Das ist, was das Bhajan Rahasya oder das Geheimnis des Bhajans macht. Bereit sein zur inneren Reise. Und diese Bereitschaft wird gemacht. Ich möchte jetzt sehr gerne zu dieser Tafel gehen, aber das ist schwierig, weil ich hier angekettet bin von Gorahari. Kannst du die Tafel vielleicht zu mir bringen? Ich möchte euch ganz kurz jetzt die Systematik des Bhajan Rahasyas zusammenfassen und dann möchte ich mich öffnen für eure Fragen. Dankeschön. Nicht direkt vor den Dedis. Ja, so ist, glaube ich, gut. Geht das, oder? Ja. Also, Richie, dich nehme ich jetzt immer mit als Aufschreiber. Du bist wirklich der beste Schreiber, den ich gesehen habe. Warst du mal Schreiber in einem vorangegangenen Leben oder so? Das fällt wirklich auf. Wir machen jetzt mal ein bisschen hier Report. Kannst du das mal machen, Ramananda, dass das so richtig im Lichte erteilt? Es gibt im Bhajan Rahasya insgesamt 4 Faktoren, die gemeinsam zusammenwirken, um im Herzen eines Menschen eine bestimmte spirituelle Emotion entstehen zu lassen. Ich möchte mich jetzt mal an Syamananda wenden. Syamananda, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der Musiktheorie bestimmte Dinge zusammenwirken. Kannst du darüber sprechen? Oder ich stelle mir mal vor, wenn man so eine Sinfonie macht, da müssen bestimmte Elemente da sein, damit eben im Zuhörer eine bestimmte innere Bewegtheit entsteht. Melodie, Rhythmus, Dynamik, Tempo. Tempo. Oh ja, schön, schön. Klangfarbe. Bei einem guten Musikstück, was könnte man da ein Beispiel geben, was vielleicht jeder kennt? Ich kenne nicht so viel Musik. Ich weiß, ich habe viel in der Klassik ist es, glaube ich, sehr ausgearbeitet. Da gibt es dann verschiedene Klangfarben. Da säuseln dann die Violinen eine Zeit lang. Und dann bei was ganz Dramatischen, nicht, wo er sich verzweifelt von der Klippe stürzt, da gehen die Pauken los. Nicht? Und der Spannungsboden werden wahrscheinlich gemacht. Ich kenne mich jetzt nicht so sehr aus. Ich habe viel Klassik gehört in meiner Kindheit, aber ohne die Namen zu wissen, wie man als Kind halt hört. Auch schon wieder mal was schöne Musik im Wohnzimmer, dann hören wir mal dahin. So. Das ist eigentlich eine Bildungslücke. So, in dem Bhajan Rahasya gibt es nun auch verschiedene Elemente, die das Musikstück des Bhajans entstehen lassen. Zuerst sind hier die Stufen des Krishna-Bewusstseins. Nee, falsch. Zuerst sind die Verse des Shikshastakams da. Shikshastakam. Die Verse des Shikshastakams hätten wir euch eigentlich ablichten können, aber ich habe es vergessen. Diese Verse sind von Lord Chaitanya gesprochen worden. Es sind genau 8 einzelne Verse. Heute hat, ich werde euch gleich Beispiele geben. Diese Verse sind bestimmten Stufen des Fortschritts zugeordnet. Stufen des Fortschritts. Oh Mensch, ich schreibe so schlimm. Ritchie, du musst mich ermächtigen. Dann das lasse ich jetzt nicht auf mich liegen. Also ich schreibe es nochmal, zu Deutsch gesagt. Das darf nicht sein. Vielleicht machen wir es ein bisschen größer. Haribol! Also, ich tue es jetzt auch nochmal anders anordnen. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, weil ja, wir sind jetzt soweit. Erstmal geht es hier um die Stufen des Fortschritts. Ich will mal jetzt fragen, was sind die Stufen des Fortschritts? Wie fängt das spirituelle Leben an? Da gehen wir jetzt kurz durch, das müsst ihr selber erarbeiten. Was ist die erste Stufe? Vertrauen, Glaube. Ja? Dann Gemeinschaft, hat jemand gesagt, Sadhu Sangha, genau. Gemeinschaft mit Devotees. Ja. Noch? Ich höre nicht. Madhumati, hattest du was gesagt? Ramananda. Ramananda hat was gesagt. Gut. Was sagst du? Die Ausübung von B. B heißt Bhajan. Dann Anatta Nivritti, was ist das? Freiheit also von, genau, von, wie sagt man dazu? Materiellen S heißt Schmutz. Psychoschmutz nennen wir das mal. PS. Und dann tiefes Vertrauen. Man kann dazu auch sagen, Stetigkeit, nicht? Man ist nicht mehr Stetigkeit. So, ich will mal hier, das geht noch weiter. Es gibt insgesamt 8 solche Stufen. Jetzt sind wir mit unserem Text in der 5. Stufe. Tiefes Vertrauen. Das ist das erste Element des Bhajan Rahasya. Jemand, der also dieses dritte Kapitel liest, wird sehen, dass es um Nishta geht, um tiefes Vertrauen, und die ganzen Unterweisungen sind auf dieser Stufe gegeben. Nicht? Ihr habt vorhin gesehen, wir haben gehört, warum man sich auf Krishna vertiefen sollte. Nicht? Krishna ist der spirituelle Meister des Universums. Krishna beschützt uns. Krishna erhält das ganze Universum. Also nichts geht ohne Krishnas Kraft. Und deswegen, dann ist das zweite Element, was in diesen Shlokas drin ist, zweites, so toll, ein Schlüsselvers, Schlüsselvers aus dem Shikshastakam. Manchmal bei diesen Seminaren ist es für mich sehr schwierig, weil ich so ein gemischtes Publikum habe. Also ganz ältere Praktizierende, die schon längere Zeit dabei sind, und dann wie auf der hinteren Bank die Jugend im spirituellen Leben, die ganz frisch sind und wow, alles ist so neu und Shikshastakam sind die acht Verse, die aus Chaitanya Mahaprabhus eigenem Herzen und über seine Lippen gekommen sind, das sind die wichtigsten Unterweisungen für jemanden in der Gaudiya Sampradaya. Diese Verse sind also bilden immer den Anfang von einem Kapitel des Bhajan Rahasyas. Könnt ihr euch erinnern, was der Schlüsselvers für dieses Kapitel war? Ja, ich habe es, glaube ich, gehört. Jemand hat gesprochen. Du weißt alles. Trinada Bisonicena. Wie war nochmal dein Name? Gefällt mir gar nicht. Sanya, genau. Sanya hat alles gewusst. Fing gleich damit an. Wir wurden ermutigt, in diesem Vers vier Eigenschaften zu entwickeln. Demut, Mitgefühl, Respekt für andere und eben, dass man sich frei macht vor Erwartungen, gelobt zu werden. Mit diesem Vers geht der Praktizierende ins Alltagsleben hinein und schließt mit diesem Vers eine mystische Erlebnispforte auf. Könnt ihr das so nachvollziehen? Statt also immer zu reagieren oder gestört zu sein über andere, praktiziert man richtig bewusst diesen Shloka. Da dieser Vers denn so wichtig ist für den weiteren Verlauf des Kapitels, wird er dann 2 ist das dritte Element, eine Erläuterung des Schlüsselverses. Ich nenne mal einfach des Schlüssels dazu. Und schließlich als viertes, zum Beispiel in dieser Sektion, die jetzt zu Ende geht, da ging es in den Erläuterungen um Hingabe, darüber, wie man tolerant werden kann, wie man Respekt gibt und wie man Demut praktiziert. Das wurde dann sehr, sehr gekonnt aufgebaut im Angesicht des Todes. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt. Ich hatte im Frühjahr eine lebensbedrohende Krankheit und bin durch Krishnas Mercy noch einmal von dem Tod weggesprungen. Ich muss wirklich sagen, dass das sehr gut für mein spirituelles Leben war. Ich fühle mich jetzt sehr, also bereit zu größeren spirituellen Opfern. Ich war jetzt für 7 Tage waren wir, glaube ich, da, oder ein bisschen mehr, 10 Tage, war ich auf einer Insel am Predigen. Einer der kanarischen Inseln, Fuerteventura hieß es da. Das ist eines der Zurückzugsorte in dieser Welt für erstmal philosophische Menschen, weil es sehr, sehr karg ist. Und dann trifft sich dort die Surfer-Generation des Planeten Erdes. Da sind die schönsten Wogen. Und da gibt es auch richtige Strandhippies. Und Jayadev. Und da haben wir jeden Abend ein Programm gemacht. Und einmal bin ich am Tage dann in die Wüste gegangen zum Chanten. Das bringt mich jetzt zu dem Thema Tod hin. Und ich war da so am Chanten. Plötzlich fühlte ich jemand, der mir auf die Schulter tapste. Ich dachte, in der Wüste jetzt jemand, der mir auf die Schulter tapst, der muss es ja richtig auf mich abgesehen haben. Der muss mich ja richtig verfolgt haben. Das war ja nicht wie bei einer Fußgängerzone, wo man vielleicht aus Versehen mal jemanden anrempelt, weil man gerade Gedanken verloren ist. Und dann tapst man mit mir auf die Schulter und können Sie nicht ein bisschen weiter nach rechts gehen. Und dann, ja, sorry, sorry, sorry. No, ich saß da und plötzlich, ich dachte, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna. Und dann schaute ich, wisst ihr, was ich sah? Den Tod, meinen eigenen Tod. Es war so ein schöner Totenschädel mit malerischen Augen, also schönen Augen. Aber nicht bedrohlich. Ich sah einfach dieses Bild des Todes, was für mich in meiner Emotionssprache, eben so sieht der Tod aus, ein Skelett, so für mich jedenfalls. Oh. Und ich sah ihn und chantete sagte dann zum Tod, du weißt genau, es ist noch nicht der Zeitpunkt für mich. Ich bin im Frühjahr getestet worden und ich bin daraus hervorgegangen. Ich habe eine wichtige Mission zu tun. Es müssen noch ein paar schlechte Angewohnheiten sterben, aber es ist nicht der Zeitpunkt für mein physisches Ende. Und der Tod schaute mich so an, lächelte und nickte und verschwand. Für mich war es ein Zeichen, dass ich diese lebensbedrohende Krankheit wirklich überstanden hatte. Es war jetzt vorbei mit diesen Sorgen, die damit zusammengehen. Und es müssen sicherlich noch ein paar Dinge sterben.